Herzlich willkommen zu Dialog, dem Podcast des Diakoniewerks. Dieser Podcast begleitet das Unternehmen auf seinem Weg des Wandels. Wir sprechen über den aktuellen Transformationsprozess im Diakoniewerk und beleuchten Veränderungen und Herausforderungen. Im Mittelpunkt stehen die Menschen, die diesen Wandel gestalten, inspirierende Geschichten erzählen und ihre Perspektiven mit uns teilen. Ich bin Nora Meyer und freue mich darauf, euch, liebe Hörer und Hörerinnen, wieder durch den Podcast zu begleiten. Heute freue ich mich sehr, Professor Wolfgang Hinte bei mir im Podcast begrüßen zu dürfen. Professor Hinte ist Sozialwissenschaftler und sozusagen der Vater der Sozialraumorientierung. Herr Professor, vielen Dank fürs Zeitnehmen und herzlich willkommen im Podcast.
Hallo.
Herr Professor, Sie gelten als einer der prägenden Köpfe der Sozialraumorientierung. Nicht nur Wikipedia nennen Sie den Vater der Sozialraumorientierung, sondern auch viele Fachkräfte der sozialen Arbeit orientieren sich an Ihren Ideen. Wie ist es denn überhaupt dazu gekommen?
Die Ursprünge liegen, wenn ich mich recht erinnere, in den 1970er Jahren. In den 1970er Jahren bin ich sehr engagiert gewesen in der Gemeinwesenarbeit und in der kirchlichen Gemeindearbeit. Und wir sind damals in zum Teil sehr schwierige Stadtteile reingegangen und haben die Leute gefragt, worüber regen sie sich auf, was nervt sie hier, welche Dinge möchten sie geändert haben. Wir haben Menschen aktiviert, sich selbst zu organisieren. Wir haben Widerstand von unten organisiert. Und auf der anderen Seite standen immer Großkonzerne, Wohnungsbaugesellschaften, politische Parteien, öffentliche Verwaltung und auch die öffentliche soziale Arbeit. Die soziale Arbeit damals, 1970er Jahre, war geprägt durch sowas wie Expertokratie. Man glaubte zu wissen, was für den Menschen gut ist. Man war gleichsam Anwalt bürgerlicher Normalität und versuchte, Menschen auf den richtigen Weg zu bringen. Und wir in der Gemeinwesenarbeit haben gesagt, die Menschen gehen ihren eigenen Weg und wir müssen Menschen dabei unterstützen, auch zum Teil schwierige Wege zu gehen. Aber wir dürfen kein Bild darüber haben, was ein richtiges Leben ist, sondern es gibt zahlreiche unterschiedliche Lebensentwürfe. Und die gilt es zu akzeptieren. Und wenn Menschen in Situationen leben, die für sie schwierig sind und ihnen nicht gefallen, dann ist es gut, wenn Menschen mit eigener Kraft versuchen, diese Situation zu ändern. Damit waren wir damals Querdenker, ja, das war damals ein sehr geachtetes Wort. Wir waren Querdenker und wir hatten eben, wie ich das gerade gesagt habe, auf der anderen Seite die Instanzen, die ich gerade genannt habe. Damit sind wir gestartet und wir haben nach einiger Zeit gemerkt, wenn wir diese Gedanken in die öffentliche Sozialarbeit reinbringen, stoßen wir auf Widerstand und wir verstärken eher diese Distanz. Also lag uns daran, solche Gedanken innerhalb der offiziell geförderten sozialen Arbeit so zu platzieren, dass sie wirkungsvoll waren. Unsere Gedanken waren andere. Wir haben gesagt, wir dürfen niemals glauben zu wissen, was für Leute gut ist. Und wir haben damals gesagt, Menschen leben in unterschiedlichen Lebensbedingungen. Und es geht nicht darum, Menschen zu verändern, sondern es geht darum, Lebensbedingungen zu gestalten. Das ist ein Satz, der uns bis heute begleitet. Und diese Gedanken haben wir damals zu einem Konzept zusammengefasst und vorgeschlagen, dieses Konzept als ein fachliches Konzept für jedwede soziale Arbeit zu nehmen. Denn soziale Arbeit ist bis heute eine Profession, die nicht so etwas hat wie eine eindeutige gemeinsame Fachlichkeit. Damals war es häufig so, dass jemand, der Sozialarbeit studiert hatte, sagte, weil ich soziale Arbeit studiert habe, habe ich meine eigene Fachlichkeit. Platt gesagt, jeder konnte machen, was sie oder er wollte. Wir versuchen mit diesem Konzept, das wir damals zunächst gegen die offizielle Sozialarbeit entwickelt haben, mit einem Vorschlag um die Ecke zu kommen, der sagt, Leute, wir könnten uns doch auf einige wenige Kernprinzipien verständigen. Und diese Gedanken sind, weil Sie mich gefragt haben, wie das alles gekommen ist, diese Gedanken sind bis heute hochattraktiv für zahlreiche Felder sozialer Arbeit. Das beginnt in der Stadtteilentwicklung, geht über die Kinder- und Jugendhilfe, über die Behindertenhilfe, die Pflege, die Altenarbeit, die Arbeit mit Migrantinnen, weil dort Konzepte gesucht werden, die aus einem Guss sind und die sowohl methodische als auch finanzierungstechnische als auch organisationstheoretische Aspekte beinhalten. Und deshalb glaube ich, sind wir heute, sagen wir, relativ gefragt und können in der Zeit, wo soziale Arbeit unter Druck steht, da segensreiche Dinge leisten.
Mhm. Vielen Dank für diese ausführliche Antwort. Ich würde trotzdem gern noch einmal auf die Anfänge zurückblicken. Wie hat sich denn soziale Arbeit in den letzten Jahrzehnten auch verändert?
Ach, soziale Arbeit hat sich vielfältig verändert und das im Rahmen eines Podcasts ausführlich und korrekt zu beschreiben.
Ist unmöglich.
Aber es gibt ein paar Stränge, die lassen sich analytisch deutlich nachzeichnen. Soziale Arbeit hat viele Jahre, ja Jahrzehnte, für sich gleichsam moralisch in Anspruch genommen zu sagen, wir tun Gutes. Soziale Arbeit ging davon aus, dass der jeweils eigene Entwurf dessen, was man tut, richtig ist und hat dabei immer, sagen wir, die Funktion eines gesellschaftlichen Underdogs gehabt. Man brauchte Alimentierung, man hat gleichsam für die Armen und Entrechteten geworben und gesagt, wir stehen auf deren Seite und dafür muss es doch offiziell auch Staatsgeld geben. Soziale Arbeit hat gelernt. Soziale Arbeit hat in den letzten, sagen wir, 30, 40 Jahren gelernt, dass sie ihre Leistungen offensiv darstellen muss. Soziale Arbeit ist nicht so etwas wie eine geduldete Instanz, die Gutes tut, sondern soziale Arbeit ist, und das meine ich, hat diese Disziplin wirklich gut gelernt. Soziale Arbeit ist im Grunde dafür da, Versäumnisse in anderen Politikbereichen auszubügeln. Platt gesagt, wenn es uns nicht gäbe, wäre der soziale Friede auch in Österreich erheblich gefährdet. Wir tragen die Folgen von schlechter Wohnungspolitik. Wir tragen die Folgen von schlechter Arbeitsmarktpolitik. Wir tragen die Folgen von schlechter Familienpolitik. Wir tragen die Folgen von schlechter Sicherheitspolitik. Wir tragen die Folgen von einer ziemlich wirren Pandemiepolitik, in der Kinder und Jugendliche völlig ohne Grund weggesperrt wurden. Das heißt, wir tragen immer wieder, wir in der sozialen Arbeit, Folgen dessen, was in anderen Bereichen nicht ganz funktioniert hat, schiefgelaufen ist, durch falsche Prämissen in Richtung gegangen ist, die dieser Gesellschaft nicht gut taten. Und insofern sind wir ein wichtiges Korrektiv für gesellschaftliche Entwicklung. Wie gesagt, wenn es uns nicht gäbe, gäbe es einen wesentlichen Kitt in der Gesellschaft nicht. Und genau das hat soziale Arbeit gelernt. Was soziale Arbeit noch lernen kann, und da werden wir sicher gleich noch genauer drüber reden, sich nicht mehr nur darauf zu konzentrieren, einzelnen Menschen zu helfen, besser klarzukommen, sondern soziale Arbeit ist auch eine Instanz, und da hat Sozialarbeit noch Nachholbedarf, eine Instanz, die die Bedingungen der Menschen berücksichtigt, in denen sie leben, weil Menschen verändern sich dann, wenn sie gute Bedingungen haben. Und insofern muss soziale Arbeit daran arbeiten, nicht immer nur auf den, wie wir in der sozialen Arbeit sagen, Fall zu schauen. Wer immer nur Fälle sucht, um seine Tätigkeit zu rechtfertigen, der verfällt einer sehr, sehr grassierenden Form von professionellem Suchtverhalten, nämlich der Fallsucht. Wenn wir nicht immer nur auf Fälle schauen, sondern auf Lebensbedingungen schauen und uns konzentrieren, in Lebensbedingungen kleine Schritte zu tun, die Menschen helfen, ein besseres Leben zu führen, dann haben wir viel geschafft. Und das ist der Teil, wo soziale Arbeit, ich sag's mal so, auf dem Weg ist, aber auch noch viel zu tun ist.
Sie stehen ja schon seit vielen Jahren im Kontakt mit dem Diakoniewerk, aktuell eben auch im Rahmen des Transformationsprozesses beziehungsweise auch der Pilotphase, auf die sind wir in einigen Folgen von Dialog auch schon eingegangen. Ziel ist es, die Arbeit beziehungsweise die Beteiligung der Menschen noch sozialräumlicher zu gestalten. Was verbindet Sie denn persönlich eigentlich mit dem Unternehmen Diakoniewerk und auch mit den Menschen, die dort arbeiten?
Auch da gilt, ich bin nicht sicher, ob meine Erinnerung trügt. Ich glaube, vor 15 oder 20 Jahren hatte ich den ersten Kontakt zum Diakoniewerk durch einen Vortrag, den ich bei einer Veranstaltung gehalten habe. Danach gab es immer wieder punktuelle Einzelkontakte und in den letzten Jahren habe ich eine bestimmte Regelmäßigkeit in diesen Kontakten. Ich bin deshalb da gerne, weil ich glaube, die meinen es ernst. Die meinen es ernst. Das ist nicht bei allen Institutionen so. Es gibt Institutionen, die, sagen wir, doch eher kapitalistisch inspiriert sind, obwohl sie in ihrem Logo haben, dass sie natürlich immer nur für die Menschen da sind. Es gibt Organisationen, die mehr daran interessiert sind, sich selbst zu erhalten, als einen gesellschaftlichen Mehrwert herzustellen. Und das Diakoniewerk fand ich immer eine gute Mischung aus wirtschaftlicher Stabilität, gediegener Innovationsbereitschaft und fachlichen Ansprüchen. Und diese Mischung gefällt mir, weil diese Mischung auch so etwas schafft wie eine langfristige Perspektive. Vereinfacht gesagt, die springen nicht auf jede Sau, die durchs Dorf läuft, sondern die haben so etwas wie einen inneren Kompass, den sie nicht jeweils an veränderte Verhältnisse anschmiegen. Und hinzu kommt, und das ist mir, glaube ich, das Wichtigste, dass dort Personen sind, die mich überzeugt haben. Eine Organisation lebt von Menschen, da bin ich völlig illusionslos. Und die Personen, die ich dort kennengelernt habe, insbesondere auf der Führungsebene, zeichnen sich aus durch Hartnäckigkeit, Ernsthaftigkeit, Glaubwürdigkeit. Und das ist für eine Organisation im sozialen Bereich von hohem Wert. Ich bin mittlerweile in einem Alter, wo ich sehr kritisch darauf schaue, mit wem ich an welchen Stellen kooperiere. Das Diakoniewerk gehört zu den Organisationen, wo ich aus diesen Gründen, die ich gerade genannt habe, gerne bin und wo ich glaube, dass das, was ich kann, in guter Weise zielgenau eingesetzt wird.
Das ist schön. Vielleicht, wir reden ja über Sozialraumorientierung, vielleicht trotzdem für Laien, die jetzt das Thema das erste Mal irgendwie mitbekommen, die das hören im Podcast. Was genau verbirgt sich denn eigentlich hinter diesem Begriff? Ich weiß, das ist wahrscheinlich auch wieder eine lange Antwort Ihrerseits, aber vielleicht trotzdem podcast-tauglich zusammengefasst.
Ja, ich versuche das mal podcast-kompatibel zusammenzudampfen.
Ja, sehr gerne.
Auf die Gefahr hin, dass Zuhörerinnen sagen könnten, oh Gott, das war alles viel zu kurz und da fehlt vieles. Im Grunde geht es, das sagte ich vorhin schon, bei diesem Ansatz darum, dass wir immer wieder versuchen, Menschen zu unterstützen, die in prekären Lebenssituationen sind, nicht weiter wissen, die in schlechten materiellen sozialräumlichen Bedingungen leben und dabei nicht wirklich klarkommen. Dafür haben wir ein paar Prinzipien. Wir gehen nicht von der Bedürftigkeit von Menschen aus. Wir fragen niemals, was brauchen Menschen? Die Frage, was brauchen Menschen, degradiert Menschen immer schon zu bedürftigen Objekten. Wir fragen, was wollen Menschen? Die Frage nach dem Willen führt zu ganz anderen Lösungen als die Frage nach Bedürftigkeit. Wenn ich jemanden frage, was willst du, frage ich nach seiner Lebenskraft. Und die Frage nach Lebenskraft aktiviert Menschen auf eine völlig andere Weise als die Frage danach, was man für sie tun kann. Deshalb gilt für uns auch, dass wir uns immer an dem orientieren, was Menschen in ihrem Leben für wichtig halten. Es gibt bei fast allen Organisationen, auch in Österreich, die berühmten Internetseiten, auf denen geworben wird und wo fast immer steht, bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt. Das hört sich gut an, da sind alle für. Ich halte den Satz für gefährlich. Der Satz ist deshalb gefährlich, weil der Mensch stand auch in der Geschichte immer schon im Mittelpunkt. Diejenigen Organisationen, gerade in der Behindertenhilfe, die in den 50er, 60er, auch noch 70er Jahren, fernab von der Großstadt, oben auf dem Berg oder auf dem Lande, Menschen drangsalierten, die sich an Menschen vergriffen haben. Bei denen stand auch der Mensch im Mittelpunkt, aber als Opfer. Das heißt, zu sagen, der Mensch steht im Mittelpunkt, sagt überhaupt nichts. Wenn er im Mittelpunkt steht, kann er nämlich auch gequält und geschlagen werden. Nee, wir sagen, im Mittelpunkt steht der Lebensentwurf des Menschen. Und das nicht immer ganz einfach. Da sind die Profis nicht mal drauf vorbereitet. Es gibt ziemlich riskante Lebensentwürfe. Es gibt ziemlich auf den ersten Blick abwegige Lebensentwürfe. Es gibt bunte Lebensentwürfe. Es gibt diverse Lebensentwürfe. Und damit umzugehen, ist genau die Kunst in der sozialen Arbeit und unser wichtigstes Prinzip, wir setzen immer an den Willen der Menschen, beinhaltet genau das. Des Weiteren sagen wir, und wenn wir denn rausfinden, was der Lebensentwurf des Menschen ist, Klammer auf, wichtig ist, er darf nicht illegal sein und er darf nicht andere schädigen und der Grad der Selbstschädigung muss überschaubar sein, Klammer zu. Wenn das klar ist, sagen wir, und jetzt müssen wir schauen, was die Menschen selbst tun können, um diesen Lebensentwurf zu realisieren. Das heißt, bei uns geht die Eigenaktivierung des Menschen vor Betreuung. Wir betreuen nicht Menschen. Betreuen ist so etwas wie eine gnädige Gabe. Wir arbeiten mit Menschen auf der Grundlage ihrer eigenen Kraft zusammen und damit fragen wir immer, was kannst du selbst tun? Und erst danach kommen wir mit unserer professionellen Leistung um die Ecke. Damit zusammen wiederum hängt, dass wir, wenn wir Menschen unterstützen, immer darauf achten, dass es so etwas ist wie ein mosaikartig zusammengesetztes Unterstützungssetting, bei dem die Kräfte des Menschen wichtig sind, aber auch, und jetzt kommen wir zum Sozialraum, aber auch all die zahlreichen Ressourcen, die ein Sozialraum bietet. Ein sozialer Raum, sei es ein Dorf, eine Stadt, ein Bezirk, manchmal auch ein Bundesland, die Ressourcen, die ein sozialer Raum bietet, sind vielfältig und oft sind die gar nicht bekannt. Wir versuchen, bevor wir mit einer systematisch eingerichteten, oft sehr teuren professionellen Hilfe um die Ecke kommen, diese Ressourcen, die schon vorhanden sind, und manchmal sind das einfache Ressourcen, eine Nachbarin, ehrenamtliche Menschen, Vereine, zahlreiche zivilgesellschaftliche Instanzen. Wir versuchen zuerst, diese Ressourcen zu nutzen und erst dann die professionelle Arbeit, die dann staatlich bezahlt wird, zu installieren. Das wiederum geht am besten, wenn, und das ist gerade in Österreich auch wichtig zu sagen, wenn die Systeme kooperieren. Sie haben auch in Österreich Landschaften, in denen Träger auf einem Markt, der bezahlt wird von öffentlichem Geld, in Konkurrenz stehen. Das sagen die Träger oft nicht laut, sondern diese Konkurrenz ist eine, die auf der Hinterbühne geschieht. Offiziell kooperiert man, offiziell sitzt man gerne in Gremien, in denen man defensive Kooperationsbereitschaft an den Tag legt. Aber unterm Strich sind auch die großen Organisationen in Österreich, bei aller Menschenliebe, die sie immer wieder an den Tag legen, sind Konkurrenten auf dem Markt. Und dieses Konkurrenzprinzip, das im Übrigen in der Welt noch nie gut funktioniert hat, dieses Konkurrenzprinzip möchten wir auflösen. Wir suchen fast immer, wo es immer geht, suchen wir nach Möglichkeiten, wo verschiedene Träger, verschiedene große und kleine Träger so zusammenarbeiten, dass sie ihre jeweiligen Stärken so zusammenlegen, dass sie dem dient, was ich vorhin als Veränderung von Lebensbedingungen beschrieben habe. Dazu müssen Träger bereit sein, sich zu öffnen. Dazu müssen Träger bereit sein, den eigenen Sprengel zu verlassen. Dabei müssen Träger bereit sein, Personal auszutauschen. Dabei müssen Träger bereit sein, gemeinsame große Projekte zu stemmen. Dazu müssen Träger bereit sein, auch den Strukturegoismus ein wenig hintanzustellen, hinter die Möglichkeit, gemeinsam etwas zu schaffen. Diese Prinzipien prägen diesen Ansatz. Diese Prinzipien sind zum Teil inhaltlich völlig selbstverständlich, da sind alle für. Aber es sind auch Elemente da drin, die eine Aufstörung der Szene sind. Und gerade die Träger auch in Österreich, die immer genannt werden freie Träger, sind manchmal nicht nur frei, sondern eben auch träge. Und diese Trägheit von Trägern führt oft dazu, dass dass Entwicklungen nicht ganz einfach sind. Wenn es gelingt, und das Diakoniewerk gehört zu denjenigen, denen ich das zutraue, wenn es gelingt, diese Trägheit zu überwinden und im Austausch mit anderen Organisationen das zu tun, was ich vorhin genannt habe, Lebensbedingungen zu gestalten, dann ist das im Sinne dieses Ansatzes.
Gibt es ein Projekt, das Sie besonders erwähnenswert finden und das eben auch zeigt, wie Sozialraumorientierung in der Praxis gelingen kann? Sie haben ja eh schon angesprochen, was es alles braucht, damit das so ist, aber vielleicht wirklich ein konkretes Beispiel, das Ihnen gut in Erinnerung geblieben ist.
Nicht nur in Erinnerung, sondern auch aktuell. Und das gute Beispiel gibt es in Österreich. Also die Stadt Graz hat in den 2000er, Anfang der 2000er Jahre begonnen, die gesamte Kinder- und Jugendhilfe mit diesem Konzept umzustellen. Das heißt, die haben sich sozialräumlich organisiert, die haben ihr Personal mit diesem Ansatz qualifiziert. Die haben ein sehr enges Zusammenspiel zwischen behördlicher Arbeit und Arbeit von freien Trägern entwickelt. Die haben eine gute Unterstützung durch die lokale Politik bekommen und die haben regelmäßig evaluiert, was dabei rausgekommen ist. Die Stadt Graz ist in der Kinder- und Jugendhilfe europaweit so etwas wie eine Benchmark. Und bis heute arbeite ich dort sehr gerne, weil dort speziell auch die Führungskräfte diesen Ansatz gleichsam mit in den Poren aufgesogen haben und damit es so wohl hinbekommen haben, die Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familie erheblich zu verbessern und gleichzeitig aber auch durch eine hochintelligente Finanzierungsform die öffentlichen Haushalte nicht unnötig aufzublähen. Also Graz in der Kinder- und Jugendhilfe ist eine Stadt, auf die ich gerne verweise, wenn es gelungene Projekte gibt. Darüber hinaus gibt es natürlich auch viele Städte, Landkreise, Bezirkshauptmannschaften, wie die in Österreich heißen, in denen Ähnliches passiert. Aber Graz ragt schon heraus.
Sie haben jetzt eh schon angesprochen, grundsätzlich ist es wichtig, dass eine gute Führung das Projekt sozusagen führt in der Sozialraumorientierung, damit das gelingen kann. Vielleicht schauen wir mal zu den Fachkräften an sich, zu den Mitarbeitern und MitarbeiterInnen. Wie kann man denn die auf die Umsetzung von Sozialraumorientierung vorbereiten, sodass das auch gut gelingen kann?
Die Fachkräfte der sozialen Arbeit sind heute ausgebildet an Fachhochschulen, die sich viel Mühe gegeben haben, sich an akademische Standards anzuschmiegen. Das führt zu einer, wie ich finde, nicht ganz einfachen Verwissenschaftlichung der sozialen Arbeit, die man daran erkennt, dass die jungen Menschen, die ihr Bachelorstudium hinter sich haben, sich auskennen in der Geschichte der Pädagogik, in soziologischen Theorien, in Entwicklungspsychologie und in zahlreichen anderen Disziplinen. Aber sie haben oft nicht gelernt, vor einer Gruppe von 30 schreienden Jugendlichen zu stehen und mit denen so klarzukommen, dass die ihnen nicht den Hintern versohlen. Das heißt, wir sind konfrontiert mit einer theoretisch gut ausgebildeten Profession, die aber noch ziemlich Luft nach oben hat, wenn es um konkrete, schwierigste praktische Situationen geht. Sozialraumorientierung lebt aber davon, dass ich eben in der Lage bin, etwa in eine Familie reinzukommen, in der ein absolutes Chaos herrscht, die Wohnung vermüllt ist, der Vater nicht weiter weiß und besoffen in der Ecke liegt, die Mutter eine Menge Betäubungstabletten genommen hat und die Kinder gleich aus dem Fenster springen. Wenn ich da mit einer soziologischen Theorie um die Ecke komme, bin ich Realsatire. Das heißt, Fachkräfte müssen in einer Form qualifiziert werden, und das geschieht heute zu wenig an den Fachhochschulen, die es ermöglicht, praktische Kompetenzen hat, mit denen sie das rausfinden können, was ich vorhin beschrieben habe, nämlich, was ist den Menschen wichtig? Wie kann man in einer Krise direkt und unmittelbar handeln? Wie ist es möglich, isoliert lebende Familien so zu stärken, dass sie im Sozialraum Mut finden, sich an andere zu wenden? Wie ist es möglich, Menschen im Sozialraum zu finden, die gute Kräfte und gute Fähigkeiten haben, etwa prekäre Familien zu unterstützen? Wie ist es möglich, Menschen, die Teilhabeeinschränkungen haben, die sich nicht bewegen können, die kognitive Einschränkungen haben, wie ist es möglich, mit denen so zu sprechen, dass wir herausfinden, was ihnen im Leben wichtig ist und darum ein Arrangement zu entwickeln, das sie stützt? Diese Fähigkeiten brauchen Fachkräfte. Und wenn Sie mich fragen, wie kann man Fachkräfte vorbereiten, dann genau dadurch, dass man ihnen Handwerkzeuge gibt, mit denen sie solche Situationen gut überstehen können. Das ist das eine. Das andere ist, und das geht aber an die Führungskräfte, es ist mir wichtig zu sagen, Führungskräfte müssen einen guten Rahmen schaffen, in dem Fachkräfte mit großer Freiheit so arbeiten können. Das ist nicht immer heute der Fall, weil zahlreiche Fachkräfte in ihren Möglichkeiten dadurch eingeschränkt sind, dass sie einen Bürokratiewust bewältigen müssen. Gerade die Berichtspflichten, die es in der Pflege gibt, die es in der Behindertenhilfe gibt, die es mittlerweile in fast allen Bereichen der sozialen Arbeit gibt. Diese Berichtspflichten kosten so viel Zeit, dass diese praktischen Qualifikationen, von denen ich gerade gesprochen habe, oft hintantreten und nicht mehr so im Fokus stehen, wie ich mir das wünsche.
Gehen wir vielleicht trotzdem auch ein bisschen weg von der Realität. Wenn Sie einen Superhelden für die Sozialraumorientierung erfinden könnten, welche Superkräfte müsste der haben? Ein bisschen eine ungewöhnliche Frage, aber spannende Antwort sicher von Ihnen.
Nee. Sozialraumorientierung und Superhelden, das passt nicht zusammen. Wir sind ein bescheidener Ansatz. Wir in der Sozialraumorientierung würden niemals von Superhelden sprechen, auch nicht von Gurus. Sie haben mich vorgestellt als Vater der Sozialraumorientierung. Die Wikipedia, den Wikipedia-Eintrag kenne ich, den finde ich, er ehrt mich, aber er ist übertrieben. Gurus und Missionare. Gurus und Missionare passen nicht zur Sozialraumorientierung, Superhelden auch nicht, sondern uns liegt daran, dass wir Räume schaffen, in denen Menschen im Vordergrund stehen und das, was wir dazu gemacht haben, steht im Hintergrund. Wir sind nicht Superhelden, die auf der Bühne rumtanzen, sondern wir sind Personen, die in zweiter, dritter, vierter Reihe stehen und uns daran erfreuen, dass andere Menschen zu Superhelden werden.
Alles klar. Das heißt eben, die ja sozusagen Superhelden werden erst durch die Sozialraumorientierung gemacht.
Das gefällt mir gut. Ja, ja. Das ist gut. Ja, sehr schön.
Sehr schön. Was wäre denn Ihr persönlich größter Wunsch für die Zukunft der Sozialraumorientierung beziehungsweise für die soziale Arbeit generell in Österreich, Deutschland, der Schweiz?
Ich habe keine Wünsche. Ich habe gelernt, die Realität zu betrachten und jeweils den nächsten Schritt zu entwickeln. Jeder Wunsch, auch wenn ich jetzt irgendeinen äußern würde, ist gleichsam allerhöchstens podcastfüllend, aber er ist substanzlos. Ich habe mir abgewöhnt, Wünsche zu haben. Ich habe Spaß daran, Gegenwart zu gestalten. Das ist was anderes als Wünsche zu haben. Insofern, wenn ich jetzt schon auf diese Frage zumindest ein ganz klein wenig eingehen will, insofern würde ich sagen, ich hoffe, es gelingt uns immer wieder, Realitäten zu betrachten, so wie sie sind, uns nicht zu verlieren in Vorstellungen darüber, wie irgendetwas irgendwann anders sein könnte, sondern sich immer nur darauf zu konzentrieren, wie der nächste Schritt getan werden kann, um eben ein Leben zu leben, das meinen Vorstellungen entspricht. Wenn wir dazu einen kleinen Beitrag leisten können, dann bin ich froh. Das mag ein Wunsch sein. Ich würde eher sagen, es ist etwas, was ich mir vornehme.
Zum Schluss eine kleine Fragerunde noch an Sie privat, weil Sie sind ja in Deutschland zu Hause. Und mich würde interessieren, was bevorzugen Sie, Wien oder Berlin?
Wien.
Ja, warum?
Ich mag diese Stadt, weil sie unglaublich vielfältig ist. Ich mag diese Stadt, weil sie ganz viele sehr verschiedene Plätze, Bauwerke, was ich auch liebe, sind Restaurants, sehr viele Varianten hat, in denen ich mich wohlfühle und mich bewege. Ausgezeichneten öffentlichen Personennahverkehr. In Wien fahren fast alle pünktlich. In Berlin gibt es auch öffentlichen Nahverkehr, aber der ist nie wirklich pünktlich. Das schätze ich sehr in Wien. Und ich merke, dass ich in Wien immer wieder so etwas wie Ruhe finde. Berlin ist eine Stadt, die ich auch spannend finde, aber sie ist unruhig. Wien hat bei aller Vielfalt überall eine gewisse Ruhe. Das schätze ich sehr.
Schön. Noch eine Schnellfrage. Sachertorte oder Schwarzwälder Kirschtorte?
Schwarzwälder Kirsch.
Also das war jetzt sehr eindeutig.
Sachertorte hat mir zu viel Schokolade, liegt mir zu schwer im Magen. Schwarzwälder Kirsch trifft genau den Geschmack meines oberen Lustzentrums, ja.
Alles klar. Und abschließend noch Skifahren oder Wandern?
Wandern.
Was steht eher im Programm? Okay, Wandern.
Eindeutig.
Ja, sehr schön. Wunderbar. Vielen Dank, Herr Professor Hinter, für dieses inspirierende Gespräch. Ich meine, wir könnten ja wirklich wahrscheinlich dann noch Stunden über das Thema Sozialraumorientierung sprechen. Es freut mich auf jeden Fall sehr, dass Sie sind ja gerade im Urlaub, haben Sie mir vorab gesagt, trotzdem Zeit genommen haben und uns zumindest einen ganz kleinen Einblick in das Thema gegeben haben.
Es war mir eine Freude. Danke fürs Zuhören und danke fürs Reden dürfen.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das war Folge 20 von Dialog, dem Podcast des Diakoniewerks. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Wenn euch diese Folge gefallen hat, teilt sie gern mit euren KollegInnen oder Freundinnen und abonniert Dialog auch gleich noch auf der Plattform, wo ihr gerade zuhört, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal wieder in 2 Wochen.
Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.